HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Josef Bulwer. Ich heiße Karin Röder. Erst war er das Wunderkind, als junger Mann dann Staatssolist in der ehemaligen Tschechoslowakei. Nach einem Gastspiel im Westen blieb er, wurde luxemburgischer Staatsbürger und später Teil der Münchner Society. Zweimal schien seine Karriere als Pianist beendet zu sein, nach einem Bergunfall Ende der 60er Jahre und nach einem zweiten Unfall Mitte der 90er Jahre, als seine linke Hand zertrümmert wurde. Fortan verdiente unser Gast sein Geld für rund 8 Jahre an der Börse. Doch nach unendlich vielen Operationen und Krankenhausaufenthalten, ausgestattet mit einem eisernen Willen und noch größerer Disziplin, war er wieder da. Und zwar als einer der virtuosesten Pianisten. Herzlich willkommen bei Doppelkopf, Josef Bulwer.
Danke für die Einladung.
Wie geht es Ihnen jetzt?
Naja, gut, natürlich die Handproblematik ist nicht geklärt. Die haben ein bisschen verkalkuliert. Umzuspielen werde ich von dem berühmtesten Handchirurgen der Welt behandelt, von dem Professor Simon. Das ist natürlich Aushängeschild der Handchirurgie und ich bin auch nicht der Einige von den sogenannten großen Künstlern, die dabei sind. Wir haben Probleme. Und da hatte ich eben ja eine Einhäufung, wo man halt Ergüsse aus den Knochen abpumpen müsste und das ist sehr schmerzlich, ja. Und so weiter.
Sie waren ja erst im Frühjahr im Rhein-Main-Gebiet bei einem Auftritt im Frankfurter Hof in Mainz. Dann sind Sie nochmals bei dem Rheingau-Musikfestival aufgetreten. Können Sie denn solche Auftritte inzwischen ohne Schmerzen absolvieren?
Natürlich nicht, nein. Aber entscheidend ist, der Komponist darf nicht leiden. Also in meinem Falle ist die Interpretation so, dass ich habe vielleicht eine Eingebung, wie es klingen soll, dann studiere ich es und dann digitalisiere ich, was ich weiß, ja. Und schiebe ich es auf dem Podium zusammen. Ne? Sie wissen, in Deutschland sollte man sehr viel Gefühl zeigen, ne? Und sehr dramatisch mit Mimik und dem zeigen, dass man die Musik erlebt. Also da kommt bei mir die Zuhörerschaft zu kurz. Ne? Und insofern geht es natürlich mit Schmerzen und glauben Sie mir, wenn ich 0,00001% abbuchen müsste in puncto Mitleid, ja, Sie sehen, die Hand ist auch immer noch nicht in Ordnung optisch, dann werde ich niemals auf Podium gehen. Niemals. Sie müssen so viel Selbstsicherheit haben und da darf man nicht vergessen, dass wenn Sie digitalisieren, was Sie wissen, ist die Wiedergabe immer eine schwierigere, als wenn Sie die Musik, ich sage jetzt ein bisschen impertinent, wie in Disco, wo Sie tanzen, weil Sie begabt sind, weil Sie die Technik haben, der Currents, also der Strom des Musizieren, hilft über manche Impediments hilft weg. Mhm. Ja, ja. Sie haben sicherlich Aufnahmen von Jascha Heifetz-Horowitz oder den anderen Glenn Gould gesehen. Das ist immer dasselbe. Wir sind so konzentriert und so in den Detail und in dem Strom. Also wir rufen einfach ab, was wir wissen. Und das macht die Sache schwieriger mit allen weiteren Konsequenzen.
Kann ich nachvollziehen. Herr Bulwer, man prophezeite Ihnen damals, beziehungsweise die Ärzte prophezeiten Ihnen, sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Sturz, bleiben wir jetzt mal dabei, da waren Sie ja immerhin schon Ende 50, dass Sie nie wieder werden Klavier spielen können. Wie haben Sie sich da gefühlt?
Ja, das war furchtbar. Da kann man natürlich eine kleine Essay zusammenklopfen, wie die Wahrnehmung geht. Es ist in der Tat so, dass zumindest bei mir, aber die Psychologie sagt, dass es auch bei anderen, dass sie es zunächst mal nicht genug ernst nehmen. Mhm. Das war vielleicht Drama, ich musste Konzerte absagen, war ich da am Ende der Welt, bis ich nach Freiburg abgeholt wurde mit Flugzeug und so. Aber letztlich sind sie nach 3 Tagen mit Hand in, wie nennt sich mal, Gips.
Ja.
Damit hätte ich es. Also irgendwo habe ich es nicht registriert und erst, glaube ich, 3 oder 4 Monate, ich weiß es nicht mal im Detail, jedenfalls stand ich. Entweder war es Dortmund und wie heißt nicht Düsseldorf, wie heißt das andere, Duisburg. Da war ich im Sommer und guckte ich den Jahresplan, wo stand auch mein Name mit dem Orchester. Und dann kam so ein, wie ein kalten Griff von irgendeinem Ungeheuer von Universum und sagte, Stopp, Josef, das Konzert wirst du niemals spielen. Und dann kam die Katastrophe. Dann kam der Zusammenbruch und dann natürlich die ganz schlimmen menschlichen Faktoren. Das war eigentlich, ich habe mit Monaco gar nichts am Hut. Ja. Aber es ist halt einzigen Fleck, wo ein normaler Mensch ohne damals Papieren, ohne Börsenlizenz Geld vermehren kann oder verlieren kann.
Ja. Denn Herr Bulwer, jeder andere Künstler in Ihrer Situation hätte vielleicht gesagt, was mache ich jetzt? Ich kann ja nichts anderes, außer in Ihrem Fall dann eben Klavier spielen. Konnten Sie aber doch, Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind an die Börse gegangen.
Ja, ich musste, Entschuldigung.
Woher hatten Sie überhaupt das Talent dafür? Haben Sie das in sich gespürt? Ich kann jetzt da mal ein paar Jahre spekulieren gehen.
Also Banking ist nicht so intelligent anstrengend, sonst hätten wir nicht so viele Banker, um es zu sagen. Ne? Und das geht immer einher, das, was mir sagt, Cloud und Spekulation und so, das, aber das machen die Maschinen, das machen nicht die Menschen. Und das ging damals so rasant, als ich da kam, und da müsste man viele Sachen in den Cocktail beimischen. Erstens, ist es Südeuropa. Ne? Mhm. Also Südeuropa lacht über Verwaltungsschwierigkeiten in Deutschland und Österreich, aber hätten gerne die Qualität.
Ja, die Lizenz haben Sie ja auch bekommen, die Händlerlizenz, ja, allerdings ohne offizielle Ausbildung oder Studium.
Ja, eben, ja, das kriegen Sie in Deutschland nicht und Schweiz müssten Sie Wilhelm dann nochmal geboren, damit Sie überhaupt darüber nachdenken. Das hat sich so irgendwie sukzessive ergeben. Ich war natürlich durch, Sie sagten, Society-Mitglied, ne? Also kannte ich auch viele Leute. Und das, was heute wenig Rolle spielt, aber damals Rolle spielte, war Insiderwissen, weil die Geschäftsstruktur war eine andere. Und wenn Sie mit einem CEO telefonieren, was Sie am Wochenende machen, können Sie auch erwarten, dass er leider am Wochenende arbeiten muss, weil Montag wird verkündet, dass er eine andere Firma kauft. Also haben Sie die andere Firma gekauft, gingen die Aktien nach unten.
Da wussten Sie, wie Sie handeln müssen.
Es zu vereinfachen. Mhm. Und dann ist das Vorteil, wenn ich jetzt sage Ihnen einen Tipp und sage, gehen Sie zu der Bank und kaufen Sie Minilong.
Ja, machen wir nach der Sendung dann.
Nein, das sollten die Zuhörer hören. Würde ich sagen, kaufen Sie einfach einen Minilong auf Öl. Ich glaube, das geht noch 2 Tage. Mhm. Und die Bank wird es Ihnen nicht kaufen. Und wenn Sie dann jemanden haben, dem Sie auch gefallen, vielleicht mag er es. Und dann rufen Sie in 20 Minuten an und sagen, jetzt verkaufe ich es. Jetzt habe ich 20% gemacht. Das geht nicht, weil die deutschen Gesetze verlangen, über die Nacht zu halten. Und das ist der Grund nach Monaco, weil ich meine Mama ernähren müsste.
Ja, Sie hatten sie inzwischen ja auch nach Luxemburg
beziehungsweise
später nach München.
Ja, die war dann in Luxemburg,
ne?
Und die pendelte zwischen mir, aber sie war offiziell in Luxemburg. Mhm. Und da werde ich lebenslänglich plus 8 Minuten Abkühlung der damaligen luxemburgischen Regierung dankbar.
Ja, Herr Bulwer, was war mit Ihrem Steinway-Flügel? Den hatten Sie ja mal verkauft. Warum? Waren Sie die ganze Zeit ohne Flügel, ohne Klavier, als Sie an der Börse waren?
Ja, ja.
Wie haben Sie das ausgehalten?
Schauen Sie mal, was nützt Ihnen das Wissen über Musik, was nützt Ihnen das Wissen über Interpretation, wenn es alles Schicksalsstahl gestohlen hat? So, und damit leiden Sie furchtbar. Und das der einzige Abwehr ist, Rausschmeißen.
Aus dem Augen, aus dem Sinn.
Aus dem Augen. Ich hatte 2 Angebote, aber die Hochschule, das hätte ich auch nicht angenommen. Ne? Mhm. Wie wollen Sie eine Mutter und jemanden erzählen von einem verstörten Gehalt eines Professoren? Vor allem, auch die haben befristete Verträge. Ne? Ich war viel zu alt und nicht deutsche Nation und diese ganzen Impediments, die da ja sind. Da bin ich ja also nach Monaco und ich war nie im Konzert. Das war insofern schrecklich, weil Sie könnten viele Fotos finden, die dokumentieren, dass mein 5. Finger 45 Grad wegstahl. Und jetzt fragen Sie, warum? Das heißt, die Hand, die angeblich die schnellste Technik besaß, jede auf Handgehen blieben sie hängen. Sie nahmen Schlüssel, um Schloss aufzumachen. Die Schlüssel fielen runter. Sie nahmen Glas in die Hand. Das Glas fiel durch, weil...
Ja, wie wichtig ist, dieser kleine Finger ist, gerade für einen Pianisten.
Das ist außer Kontrolle. Das war ja furchtbar. Und dann, ob es intellektuell genug oder verrückt ist, das können die anderen bilanzieren. Jedenfalls für mich war das die einzige Verteidigung, zu sagen, Musik, ich weiß nicht, was es ist.
Ja. Es hätte zu weh getan.
Ich ging von 416 Quadratmeter Penthouse in eine mickrige Wohnung von 160 Meter in Monaco. Und ich hatte ja Sachen zerstreut bei Freunden, 2000 Bücher noch irgendwo. Das war alles weg. Und ich wollte von Klavier nichts wissen.
Wie war das mit Ihren Münchner Freunden, Herr Bulver? Sie hatten sich ja doch da schon einen Kreis auch aufgebaut über die Jahre. Haben die Sie nicht aufgefangen oder Ihnen geholfen?
Also, wissen Sie, das ist ein schwieriges Thema. Erstens, Freundschaften und Beziehungen sind immer unterschiedlich in Abhängigkeit zu der sozialen Stufe. Etwas anderes sind Freundschaften in kleinen Dorf oben in Bayern. Etwas anderes sind Freundschaften, die getragen sind durch Fußballgemeinschaften. Und bei mir in München, wissen Sie, das war ein Cocktail. Sie werden finden Artikel in seriöser Presse, nicht also irgendwo Greta-Blödsinn oder so. Die sagen, ich gehörte zu den 18, das war die München 18-Story, ne, die München machen. Aber das war alles so easy going. Die trafen sich
so, also oberflächliche Beziehungen, ja.
Nein, Moment mal, wir haben viel gemacht. Mhm. Wir haben viel Seriöses gemacht. Mhm. Was Peter Siemens, Dr. Rode, was die beiden Banker von Mirko Hüppe und Vereinsbank, was ich mit Everding, Entschuldigung, ohne uns wäre nicht Prinzregententheater, das darf ich ganz klar sagen. Ich habe das Konzert in der Ruine gespielt, ne, um es anzulaufen. Ja. Also das sicherlich nicht. Nur, natürlich kam meine Mama, eine exzellente Köchin, und natürlich haben alle gerne Karlsbader Knödel gegessen.
Das glaube ich,
war, ja. Das ging nicht um Geld oder Sparen und so. Mhm. Das hat sich so ergeben, weil wir uns verstanden haben. Natürlich für Herr Premeyer oder Frieder, um die Banker zu nennen, war es angenehm über kulturelle Sachen. Und Sie wissen, was München alles für Kunst gemacht hat. Pinakothek, wir haben Weltdirigenten geholt und so. Und mit mir konnte man sprechen in fachlichem Vokabular.
Ja.
Das ist jetzt keine Kritik. Aber so, dass wenn Sie mit den meisten Kollegen sagen etwas Wirtschaftliches, haben Sie zwei Minuten später zwei Themen. Man schimpft über die Kollegen oder redet über eigene Begabung von Stratosphäre. Nur, ich lebte immer alleine. Ich war nicht immer so ein alter Grieben wie heute. Und es waren auch andere Zeiten, wo man im biologischen Bereich nichts gewundert hat durch Gespräche oder Liebeserklärungen, sondern widmete
sich der Aktivität. Es ging gleich zur
Sache. Ne?
Ja, ja.
Und das
so war das in den 70er,
so war 90er. Es. Und die haben wieder geschützt, weil die sagen, pass mal auf, der ruft nicht mehr an, schickt keine Blumen, will keine Pussy. Der ist Gebrauchinstrument. Ne?
Ja, ja, okay.
Also jetzt haben wir es Spaß gemacht. Und sowas wie Abendzeitung haben sie nirgendwo in Deutschland. Ne? Und natürlich war das Futter dann irgendwo in den Jahren, ich war der attraktivste Deutsche oder war ich dann zweitattraktivste Deutsche und immer jahrelang der Junggeselle von Stadt München. Wissen Sie, ich habe es immer pragmatisch gesehen, weil ich auch die Chefinnen von der Modelagentur kannte und das war meistens so. Ich bin ja ausgegangen, dann war Foto und am nächsten Tag stand das Mädel von der Agenturchefin und sagte, ich bin ja berühmt, ich war in Zeitungen, kann ich um 50 D-Mark mehr haben. Was mir vollkommen wurscht war.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber wenn Sie eben sagten, der schönste Deutsche oder der attraktivste Mann, naja, Sie sehen ja immer noch aus wie aus dem Ei gepellt, Herr Bulver, mit Anzug, weißem Hemd, eine Krawatte, blaues Jackett, weiße Hose. Ist das Ihr alltäglicher Aufzug, auch wenn Sie nicht auf der Bühne stehen?
Ach, ich glaube, die Zivilisation geht sowieso zu Ende. Und die persönliche Disziplin und Hygiene ist ein unheimlich wichtiges Gut für Charakterbildung. Und wenn Sie sagen, ich muss die Wohnung putzen, weil Freunde kommen, sind Sie schon falsch. Und wenn Sie sagen, ich muss mich anziehen, weil ich weiß nicht, wie das Mädel aus Frankfurt kommt, vielleicht ist es attraktiv, das ist Gott sei Dank der Fall, dann irgendwo gucke ich, was ich da von meinem Schneider habe. Ja. Das ist auch falsch.
Sie tun es für sich.
Ich tue es für mich. Man darf nicht vergessen, Entschuldigung bei einer Dame, dass die Erfindung von Waterclaw war mehr wichtig für die Zivilisation als alle anderen. Ja. Man sagt, wir haben Amazon und Amazing Blödsinn und alles mögliche, Pizza.de und Finde-Deine-Nase.de und alles, da laufen Millionen Menschen. Unglaublich, ne? Und Wind.de und unglaublich, ne? Aber es ist leicht, darüber zu lachen, nur die müssen auch überleben. Geld verdienen ist
auch Geld auch verdienen wollen und müssen ja auch, ja, alle, mehr oder weniger. Josef Bulwa, Sie sind ein weltberühmter Pianist geworden. Als Kind haben Sie sehr gut Schach gespielt und haben die Philosophen gelesen. Wie kommt ein Kind dazu?
Durch den Vater. Ich hatte offensichtlich versatil begabten Vater mit einer Mentalität, die man sehr leicht verurteilen kann, erfolgreich. Aber da müssten wir, man darf nicht vergessen, das war noch Deutschland, Mähren, also wir müssten Brünn verlassen und das große Haus, wo ich geboren bin und so. Fanden wir uns in Napa Jedla, das ist sozusagen Ende der Welt, 16 Treppen nach links und dann Ende. Aber mein Kollege Firkuschny ist dort geboren, Rudolf Firkuschny, you know.
Macht es attraktiver dann
das
für Sie.
Das macht es attraktiver. Irgendwo hat es mein Vater geschafft, der war natürlich geschasst, aus Gründen, die man sich denken kann. Und hatten wir schon wieder eine relativ große Wohnung, da stand eine Klimperkiste. Also es gab so etwas wie mini-großbürgerliches Leben again. Und wahrscheinlich, weil er scheiterte, er hatte eine ziemlich hohe Position, hat er begonnen, mich zu zimmern zum lokalen Wunder und hat mich mal das auch Spaß gemacht.
Nur das Klavier war ja erst nur Beiwerk. Also Sie dachten ja zu der Zeit noch gar nicht
daran. Überhaupt nicht.
Wann und warum hat es Sie dann gepackt, das, ja, Klavier?
Also auch Ihnen verrate ich es nicht. Wir haben mit dem Jochen Kaiser, der es auch nicht wusste, einen schönen Redewendung gefunden. Das war eine typische Trotzigkeit des romantisierenden Kindes.
Aha.
Klingt wunderbar. Ne?
Das heißt, Sie wollten es jetzt mal allen zeigen,
ja,
oder?
Mhm. Ja. Aber wie es dazu kam und warum Klavier und nicht Geige, weil mein Vater spielte Geige, Passabel sogar. Wie es dazu kam, ich kann mich dazu ziemlich im Detail erinnern, das habe ich beschlossen, lebenslänglich zu behandeln, weil es zu subtil, zu zart, zu romantisch ist und eigentlich auch nicht transportabel, auch wenn die Leute sagen, wir werden es verstehen oder so. Das möchte ich einfach nicht. Es war wirklich Trotzigkeit des romantisierenden Kindes. Und ich kam dann und sagte, jetzt spiele ich Klavier. Ich habe nie mit Kindern gespielt oder sowas. Ich habe in der Tat Bacon und Nietzsche und sowas Kram gelesen und Schach studiert und Mathematik gemacht. Ich konnte Würzerrechnung und solchen Kram. Das hat mir Spaß gemacht und ich hatte keine sportliche Disziplin. Und auch nach 19 Jahren, das war damals noch weit von maskuliner Entfaltung. Ne?
Ja.
Und das habe ich dann nachgeholt, aber ein paar, fünf Jahre später kräftig.
Ja. Nur Herr Bulwa, als Sie damals Kind waren und Sie sagten, Sie sind nicht auf die Straße gegangen und sportlich waren Sie auch nicht so gut, haben sich mit Ihrer Musik, mit dem Klavier beschäftigt, mit Mathematik, mit den Philosophen. Hatten Sie denn da überhaupt Freunde als Kind?
Oh nein. Das ist auch die Zeit. Sie müssen sich vorstellen, dass in einem kleinen Dorf, das hat damals 4000 Einwohner, und jetzt kamen da 3-4 Leute aus der Hauptstadt Mähren, die da weggehen müssen. Und da hat man Anschluss zu den anderen. Also die soziale Anbindung, wie man sagt,
ja,
die hat ja nicht funktioniert. Und mhm, wir kamen in eine Ruine und die Ruine hat nach 2-3 Jahren 11 große Zimmer und hat es wieder irgendwo funktioniert und kam so etwas wie kleines Salonleben. Also ich weiß, der hat nicht mit Drogen gehandelt und keine Hunde verkauft, aber irgendwo haben die es geschafft auf sehr bescheidenem Level. Haben auch gearbeitet, beide. Und da stand eine braune Klimperkiste. Ich habe mir dann wirklich im Laufe der Zeit eine Reihe, so eine halbe runde Spiegel gebaut um Klavier. Und zwischen 6 und 8 Stunden pro Tag saß ich und machte nichts anderes als Finger, Handgelenk und solche Übungen.
Ja, Sie haben es ja offensichtlich gewollt. Niemand hat Sie gedrängt oder gestoßen oder geschubst?
Da muss man allerdings sagen, also war ein Riesenkonflikt mit meinem Vater, der hat mich auch verdammt. Ich sage es, weil es schon
so lange her ist.
Das hat auch dann durchgesickert. Und manchmal, kommt man in Gedanken, die jetzt nicht hier ins Mikrofon passen. Und nach der Ablehnung und auf Konflikt mit meiner Mutter und dann Schulbesprechungen, weil ich natürlich mit der Schule überhaupt nicht interessiert hatte, dann hat man es irgendwo alles harmonisiert und dann, ich hatte einen ganz verrückten Lehrer, da irgendwo ging es dann und dann haben wir gesagt, also der ist verrückt, der übt das, aber es ist wahrscheinlich, dass es etwas draus wird. Wissen Sie, das hat man immer so gesagt, dass es Wunder ist oder so, das stimmt alles nicht. Wenn Sie 2 Jahre so üben, natürlich gab es Etüden, aber ich habe nie den normalen Musikwerdegang, also das heißt Präludien, Fugen, Bach, dann dreistimmige Inventionen, dann Divernoir, das habe ich alles nicht gemacht. Und dann hatte ich irrsinnige, also Etüdentechnik, und dieser verrückte Mann, Lanka, den kann ich auch bekannt machen, der kam und legte die schwierigsten Stücke der Literatur auf den Notenpunkt. Da habe ich mal gesagt, das bringe ich morgen zusammen.
Aha. Das wussten Sie in dem Moment schon, dass Sie das können?
Ja, weil ich hätte ja auch keine Probleme, wenn Sie nach 2 Jahren so einen Drill haben.
Ja.
Ja, und das, dann spielen Sie den Mozart-Konzert. Aber das ist keine Kunst. Sie spielen sich ein Tempo, Sie spielen sie leise und laut und so weiter. Aber für die damalige Zeit war es einfach unbegreiflich. Ich habe Balakirche Islamei gespielt, ich habe mit 13 Brahms Paganini-Variationen geschrieben, die fielen reihenweise um. Und so war es, wie man immer sagt, zu richtigen Moment am richtigen Ort. Ja. Damals, das war offizieller Beschluss der Partei und Regierung unter Überschrift und jetzt quasi nach 10 Jahren Etablierung des Sozialismus. Das wurde als offizielles Statement. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir ohne Magnaten, ohne Aristokratie, ohne Klerus auch ein Wunder zusammen irgendwo auf die Welt bringen. Also es war ein mini kleines Wettbewerb. Da habe ich eben ja Brahms gespielt und Staat hat gesagt, denn oh, war ja bei dem Vater weg von Familie, weg von der Schule.
Das ist jetzt mehr als 60 Jahre her und heute sitzt Josef Bulver hier am Doppelkopftisch. Schon zweimal wäre seine Karriere fast beendet gewesen, doch 2009 gelang ihm ein fulminantes Comeback und 2010 sind sie ja dann auch schon wieder auf Tournee gegangen. Und jetzt kommen wir mal zu einem Werk, das Sie gespielt haben. Es stammt von Franz Liszt. Die Ansage überlasse ich Ihnen dann mal, Herr Bulver.
Ach ja, die Entstehung des Namens oder des Mini-Mythos fundiert durch meine Technik. Und als Obolus für die neue Etappe meines Lebens im Westen brachte ich in Tschechien unveröffentlichte Einspielung von der Liszt-Spanischen Rhapsodie. Und da muss man ganz klar sagen, es gelingt schon vielen Kollegen, da nahe zu kommen. Es geht nur um die Technik.
Ja.
Es geht da bei dem spanischen Rhapsodie geht zufälligerweise auch um die getroffene Intuition, wie die Musik läuft. Also das war der Start, den dann zu vielen Slogans oder für mich erfreulichen Zitaten führte über meine Technik, und wenn Sie halt 4,5 Minuten verlieren wollen, dann könnten wir den Schluss hören.
Ja, den hören wir sehr gerne jetzt. Herr Bulwer, jetzt sagen Sie, na ja, was heißt das denn?
Das ist die kalte Erkenntnis, dass ich es heute nicht schaffe.
Na ja, Sie haben es aber geschafft. Sie galten als schnellster Pianist der Welt. Überirdisch nannte es ein Kritiker. Das war ja auch Ihr Ziel. Sie wollten ja das Klavier zum Singen bringen. Joachim Kaiser nannte Sie einen Pianisten des wissenschaftlichen Zeitalters. Auf jeden Fall ein Pianist von Weltrang. Warum war Ihnen Schnelligkeit eigentlich so wichtig, Herr Bulwer?
Nein, wissen Sie, mit der Technik ist es genauso wie mit der Schönheit der Frau. Ne?
Ja?
Wir alle schätzen, wenn die Frau intelligent ist, aber erkennen sie wie nach ihrer Optik. Und so ist es auch mit uns. Zunächst mal gewinnen Sie die Aufmerksamkeit durch die Technik. Nicht durch eine nachdenkliches Adagio eines zweiten Satzes. Das ist normal, ja so. Und dann darf man nicht vergessen, die Intelligenz haben sie nicht, als sie jung sind. Ne? Bei mir, Brahms Paganini-Variation, die Leute haben gedacht, das gibt's ja nicht, das ist ein Zauber oder etwas, das ist bis heute ein der schwierigsten Schachen. Ne? Und dann ging es alles durch die Technik. Ich habe mit 17, das war damals Welthit, alle Liszt-Etüden aufgenommen. Das macht heute 500 Leute in Südkorea. Das ist nichts. Ne? Das Repertoire ist immer das Entscheidendste, weil das ist der Auftrag des Komponisten. Ne? Aber ich wusste, wenn ich mich im Westen präsentiere, dann muss ich etwas haben, und das kann ich auch heute bestätigen, dass, ich weiß nicht, ob jemand das Tempo schafft, das kann sein, dass es irgendein junger Pianist schafft, aber ich glaube, niemand schafft immer noch, da haben die schon recht dabei gehabt, dass die Töne so voneinander distanziert sind, dass es so alles orthogonal, jeder Akkord, jeder Spruch ist wirklich wie aus dem Computer. Ja, ja. Und das wird vielleicht noch dauern, oder braucht es auch die Geschwindigkeit, den Denken, weil ich habe es jetzt auch jahrelang nicht gehört. Ich habe es Ihnen gesagt, weil es so halt Boulevard und spanischer Rhapsody so einen geschichtlichen Begriff, ne? Aber als ich jetzt gehört habe, das ist gemeißelt, ist das richtige Wort wie aus dem Computer. Würde ich heute nicht schaffen. Das ist unglaublich.
Naja, man braucht die Schnelligkeit im Denken, allerdings auch im Hören. Die muss man ja auch.
Also die Stelle mit den Gitarren, wo die alles dabei liegt.
Naja, Sie sagten ja eben am Anfang unseres Gesprächs, Herr Bulwer, die Deutschen wollen immer was fürs Herz, die wollen sowas Gefühliges. Geht denn vor lauter Technik, das ist ja Ihr Anspruch, dann nicht vielleicht auch ein bisschen Seele, ein bisschen Ehrfurcht verloren?
Ja, dann bin ich mit Hälfte der Deutschen in Konflikt, hauptsächlich den norddeutschen Protestanten, aber das haben sie in Architektur, das geht schon irgendwo auf Martin Luther, wo auch die Disziplin und Enthaltsamkeit und alle sehr wichtige Tugenden sind. Aber gleichzeitig die, und das haben Sie in Literatur und allen, diese Überzüchtung des Gefühls und der Hingabe, und was dann ja überhaupt nicht funktioniert hatte. Ne? Das, was Sie heute, die jede 200 Meter irgendeine Kirche, das haben Sie heute, die SPD, CDU, Stadtverwaltungen, ne? Das ist nichts anderes. Damit habe ich ein bisschen Problem, weil man den Auftrag des Komponisten, zum Beispiel etwas in Rhythmus zu spielen,
ja.
Und das waren dann nicht nur die Deutschen, das war auch die Salone in Paris und auch England, wo zum Beispiel sie in linker Hand spielen ganz bindenden Rhythmus und rechte Hand, weil es schöne Melodie spielt, da irgendetwas, was der Mamushka gefällt. Und damit habe ich ein Problem, weil sie damit attackieren den Auftrag des Komponisten. Und wir sind nichts anderes als Dienstpersonal des Komponisten.
So sehen Sie das.
Ja, absolut. Nichts anderes. Nichts anderes. Wir können gar nicht so spielen, wenn die Komponisten nicht komponieren. Das muss man zunächst mal wissen. Und der Komponist, der hat zunächst mal eine Idee, dann muss er sich auf seinen Sitzinstrument setzen und disziplinieren und alles schreiben. Und das Schreiben zu definieren, hat einen simplen Namen. Tempo und Rhythmus. Und es geht nicht anders. Sie können nicht schreiben, eine Reihe von Tönen werden Sie nicht verstehen. Na gut, in Aleatorik und so etwas, na, wer spielt es? Na, aber in dem Moment, wo Sie normale Komposition haben, sozusagen zwischen Scarlatti, Bach bis frühen Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich und so on, müssen Sie es organisieren. Sie wissen, ti-ta-ti-ti-ta-ta-ta-ta, ne? Was es ist, wissen Sie erst dann, wenn es drei Achteltakt ist und der ti-ta-ta-ta-dam-tam-ta, dann wissen Sie, aha, der Traviata.
Tja, ne? Der Interpret als Dienstleister des Komponisten, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das sagt der Pianist Josef Bulver. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ja, nee. Herr Bulver, viele sagen ja auch, weil wir es eben von der Tiefe hatten, dem Gefühl, ein Künstler wird nach einer Krise, nachdem er leidet, nachdem er hungert, nur besser. Sein Spiel bekommt eine ganz andere Tiefe. War das bei Ihnen auch so nach Ihren Unfällen?
Also dieser Schwachsinn ist nun mit Astrologie zu toppen. Weil, aber das ist das, was ich damit meine. Schauen Sie mal. Es war eine bestimmte Periode, wo ich mehr halt mit Leuten Kontakt hatte. Und Sie können 100-mal sagen, Beethoven hinterließ 2 Häuser, Vermögen von 700.000 Euro nach heute gerechnet, hat nie eine Note geschrieben oder vielleicht irgendetwas, ohne seine Anwälten hätten kassiert die Dedikation, also, Anzahlung auf die Komposition.
Ah, ja.
Zunächst mal hat Gräfin sowieso, wahrscheinlich war sie vielleicht früh flachgelegt, dann hat sie ja gezahlt und dann entstand eine Sonate.
Ja,
ne?
Okay.
Und können Sie es sagen 100-mal? Ja, dann ist nachdenklich und so, ja, wenn es so war. Und dann sagen sie, ja, aber er war taub und hat gelitten. Dann gehen die Augen auf und sagen, man, unsere Beethoven war so doch. Das sind solche Klischee, dasselbe gilt mit Schubert, dasselbe gilt mit Mozart. Und das ist das, was mich ja stört, diese Distanz zur Realität.
Also um beim Beispiel Beethoven zu bleiben, Herr Bulver, Sie sagen nicht, wegen seiner Taubheit hatten seine Kompositionen diese Wucht, diese Tiefe, sondern trotzdem.
Nee, wegen der Begabung. Schauen Sie mal, Beethoven war kein Melodiker, das war nicht Rachmaninow. Das sind alles gebügelte Akkorde oder Tonleiter. In genialen Sinn viel Rhythmus. Ne? Es waren Adorno-Schüler, die haben gesagt, warum am Ende des ersten Satzes der Symphonie so viele Akkorde? Das ist Kapitalismus, es reichen 2. Ne? Was die Genialität macht, ist die Erkenntnis, das waren übrigens nur Beethoven, Wagner und Verdi. Die hatten diese Erkenntnis, wie die Musik strömt, bis es zu Ende geht. Ne? Und das war die Genialität des Beethovens. Das war Konstrukteur. Beethoven hat nur ein paar Melodien. Und dann, als er taub wurde, bedauerlicherweise muss man auch sagen, der hat viele Sachen falsch instrumentiert, weil er die nicht gehört haben. Das ist Instrumentierung ist... Das ist immer das ein anderes Thema. Instrumentieren müssen Sie wissen. Das ist natürlich Wagner, das ist Richard Strauss. Rimsky-Korsakow war nicht so genial, aber gehört in die Reihe. Dass, wenn Rimsky-Korsakow etwas schreibt, das klingt immer phänomenal. Ne? Ne,
Josef Bulver,
ja.
Sie hatten eben gesagt, als es um die Tiefe ging und um den leidenden Künstler, das ist nur noch durch die Astrologie zu toppen. Also daraus schließe ich, davon halten Sie nichts. Allerdings sind Sie ein großer Anhänger der Astrophysik und der Mathematik. Wie kommt das?
Ja gut, Anhänger, das ist mein Hobby. Ne? Der eine geht fischen auf toten Arm von Donau und kriegt einen Huchen. Und dann schmeckt es toll, das ist der beste Süßwasserfisch. Und ich lerne etwas dabei und gehe ich mir im McDonald's etwas kaufen. Also,
machen Sie das, ne?
Aber natürlich, weil wenn Sie Zeit haben, schauen Sie mal, entweder gehen Sie dinieren, fein.
Das hätte ich Ihnen jetzt mal eher unterstellt, dass Sie dinieren gehen.
Das können Sie aber nicht zweimal pro Tag machen. Ne? Und dann müssen Sie auch Partner haben, damit man Leute, die trinken schon Wein zum Salat und so. Das ist ja alles, die Kultur geht nach unten ja. Und falsche Weine zu falschem Essen. Das Beste ist der Metzgermeier-Mull in München. Ne? Da haben Sie immer etwas Frisches, es ist hygienisch gesichert. Das gehen Sie in München, wie heißt der Effnerplatz? Wunderbar. Ne? Bevor ich gehe in ein Restaurant, da steht schon vorne frische Muscheln. Ne? Dann ist es schon gestorben, ne? Von der Intellektualität.
Sie mögen keine Muscheln?
Nein, ich mag nicht, dass mir jemand schreibt frische, weil es
ja, es muss eigentlich klar sein, so, dass die frisch sind.
Und dann warten Sie da 21 Minuten und kommt etwas, wo Sie nicht mal wissen, was es ist, außer dass es halbwegs warm. Und so, dann habe ich etwas lieber etwas Einfacheres und Schnelles.
Ja, und dann stehen Sie, Herr Bulver, da beim Metzger in München an der Theke und tauchen dann Ihre Bratwurst in Senf und haben Ihre
Bratwurst nicht, die haben viel bessere Sachen. Erstens sind die Läden voll. Mhm. Und übrigens, was da meistens bevölkert in Stadtmitte sind jungen Banker, Anwälte und Zahnärzte, die da ja genauso stehen.
Ja, dann sind Sie ja wieder quasi unter sich. Fast.
Naja, also, fast nicht. Außerdem, ich esse auch wirklich, wenn hoffentlich Blick auf meine Figur dokumentiert, nicht gerade viel.
Sie sind sehr schlank, ja.
Ja, also.
Nochmal zurück zur Astrophysik, Herr Bulver. Ja. Sie sind ja auch mit Harald Lesch befreundet, dem Astrophysiker, der ja auch schon für den Hessischen Rundfunk Sendungen gemacht hat und für andere ARD-Sender. Wie kam es zu dieser Freundschaft?
Ja, das ist schon eine alte Sache, das hat sich entwickelt. Ich hatte ja Mathematik immer so als Hobby und Ausgleich. Das war immer auch ein bisschen diese philosophischen Gedanken, also ich bin strong Atheist. Irgendwo kam so eine Alternierung der Interesse zugunsten der Astrophysik. Und dann habe ich den Harald angesprochen und wäre... Ich weiß, wir lachen bis heute. Der ist ein absoluter Star, ne? Die Universitäten sind voll.
Ja, ja, ich weiß.
Und ich spielte in Berlin und er hat zwei Tage später auf der Uni Vortrag, da kamen 3000 Leute, die haben nach draußen Übertragungen gemacht, ne? Und dann wollten wir uns unterhalten, das hat er in seinem Programm gemacht und die Unterhaltung ging um 5:30 früh zu Ende. Also hatten wir uns offensichtlich was zu sagen und wurden Freunde, also ich lerne bei ihm. Ne? Mhm. Er fährt ab und zu mal etwas über die Klimpertechnik, aber das vergisst er wieder geflissentlich.
Ne? Klimpertechnik,
nennen Sie das? Naja, das Klavierspiel. Ne? Und ich versuche, das, was er mir verrät, nicht zu vergessen. Aber manchmal bringe ich es auch durcheinander.
Naja, es muss ja auch schon in Ihnen drin gewesen sein, Herr Bulver. Sie gelten ja auch als analytischer Interpret. Also hat Ihnen die Mathematik, vielleicht ja sogar die Astrophysik, auch bei Ihrem Spiel, bei Ihrer Technik geholfen?
Gewiss, nur das, was manchmal auch Kollegen so versuchen nachzumachen, wenn wir geben jetzt in mein Steckpferd dritten Pedal, was übrigens Sie auch ohne diese Deutlichkeit kriegen Sie nicht, wenn Sie Pedal spielen.
Dieses Sostenuto-Pedal.
Also der prolongierte Pedal.
Steinway-Flügel.
Mit normalen Pedal haben Sie da der Teppich der andere Töne. Also das ist ein der Geheimnissen, warum es so luzid klingt. Und es ist immer wichtig zu wissen, dass bei meisten Menschen können sie ein Verhaltenssegment nicht befreien von der Ankoppelung zu anderen. Da streiten die Soziologen sehr viel. Also ich gebe gerne zu, dass ich da ein bisschen zu konservativ bin. Ich habe es wirklich tief in mich. Also ich spiele das, was mich fasziniert. Die Faszination kann kommen vor 8 Takten, wo Sie plötzlich hören, das wäre das meine. Also das heißt, Ich habe tiefsten Respekt vor den Komponisten und ob er mir das jemand glaubt oder nicht glaubt, deswegen habe ich die Technik und stelle ich sie auch zur Verfügung, dem Tonmaterial, was der Komponist verifiziert hatte und dem den Papier dokumentierte, um da irgendwo in die Tiefe der Detail kommen. Ne? Und das geht irgendwo einher mit der ganzen Mentalität. Manche Leute nervig, ich sage, wir sind um 3 vereinbar und du kommst 5 Minuten früher. 5 Minuten vor 3 putze ich mir die Zähne, weil ich dich um 3 treffe.
Ja.
Das ist auch, ist also.
Also man kann das nicht von der Person trennen.
Ich
das eine
nicht.
Von dem anderen. Ist es auch der Grund, Herr Bulwer, Sie waren ja nie länger oder über Jahre verpartnert, haben auch keine Kinder, keine Familie, leben heute alleine. Ist es vielleicht auch ein Grund dafür, weil Sie Ihr Leben so mit sich eingerichtet haben, so dass da nichts anderes mehr reinpasst?
Das ist Respekt zu der Frau.
Aha.
Weil ich weiß genau, der Tag nicht, aber ich war die Situation, romantische Beziehung zu einer, damals wir waren zwei ganz berühmte Menschen in Tschechien. Und ich habe damals den Satz, den ich bis heute klopfe, Repetition ceaseless, wenn dir eine Pause in Mozart wichtiger ist als Situation deiner Partnerin, darfst du keine haben.
Yeah.
Es ist Respekt, Madame. Es ist Respekt. Und ich sage jetzt nicht den Namen, aber gucken Sie mal, was wir alles gemeinsam können in der sogenannten Prominenz und Quasi-Prominenz und seriösen Menschen, nehmen Sie auch die deutsche Politiker. Wir sind für Monogamie nicht geschafft. Vielleicht war es irgendwo auf 3,5 Menschen vor 3000 Jahren auf dieser Erde waren, aber sonst nicht. Ne? Und die Verantwortung, erstens mache ich mir selbst das kompliziert, weil ich es immer gut möchte für den Menschen. Aber dann ist es so, dass der Mensch kann zum Beispiel krank sein. Der Mensch kann Probleme haben, ob schon selbstverursachte oder schicksalverursachte. Da müssen Sie zu ihm stehen, dann dürfen Sie ihn nicht verlassen.
Herr Bulwer, Sie sprachen eben vom Schicksal. Glauben Sie an sowas wie Schicksal, auch im Zusammenhang mit Ihrem eigenen Schicksal, zum Beispiel im Zusammenhang mit Ihren Stürzen, was Sie erlebt haben?
Naja, also wenn jemand Paragleiter fühlt und sich dann Kopf anschlägt, dann ist er selber Vater von dem Schicksal, ne? Also zumindest ein Co-Vater. In der Tat, damit wir jetzt ein bisschen traurig ernsten sind, nachdem wir uns ein bisschen Joken geleistet haben, was ich genossen habe. Ich sehe, wir haben letzte 6 Minuten. Mhm. Natürlich kann man eine Story vom Zaun brechen und ganz esoterisch tief fahren, sagen, dein Vater hat dich verdammt und das Verdammt begleitet dich ganze Leben. Immer wenn du dann die Nase oben hast, kommt irgendeine. Das klingt natürlich peinlich, aber meine Krankengeschichte bei Versicherungsdokumentiert schlägt genauso Rekorde wie meine Technik, was ich alles durchgestanden habe. Ist es Schicksal, ist es nicht? Es ist natürlich kein Schicksal, weil es gibt ja keine Überperson, die es steuern kann. Ne? Wenn Sie reden über Religionen und so, das ist natürlich schön, da alle Menschen haben Angst vor Tod, also kann man es ein bisschen ausnützen, kann man die Leute zu Terroristen machen, aber die vergessen die simpleste Fragen. Der Gott hat alles geschafft, ob es schon Allah war oder Buddha oder so weiter, und da kommen Sie mit der Frage, um was war zuvor, und ist die ganze Geschichte in Eimer. Das ist ja das Geheimnis. Wir können nicht Profession den Leuten darstellen, so wie sie es in Wissenschaft brauchen, also diese Ellipse und so weiter, weil das ist begreiflich, aber das ist für Menschen unbegreiflich. Wenn jemand die Darlegung der Theorie der Antinomie lässt oder kurze Geschichte der Zeit von Hawkins, dann sage ich, bist du über die 16. Seite gekommen? Alle, die sind über Seite 18, lügen, bis es staubt, ne? Weil sie es nicht verstehen. Und das ist das Problem, wie sie aus dem, nochmal, sorry, professionellen Wissen etwas zusammenklopfen, zum Beispiel mit Klang und Zeit. Unser Rhythmus ist eine Zeitkomponente, aber wir haben keinen Beginn von Zeit und kein Ende. Und jetzt machen Sie sich daraus eine Grießbrei-Suppe, die verständlich ist und wir beide unterschreiben können, ohne in Esoterik zu kommen.
Ich kann nur unterschreiben, dass unsere Zeit, zumindest hier auf dem Sender, gleich zu Ende ist. Eine Frage habe ich noch an Sie, Herr Bulwer. Sie haben alles dem Klavierspielen untergeordnet, Ihr ganzes Leben. Heute sind Sie 74. Wenn Sie nochmal auf die Welt kämen, würden Sie alles wieder genauso machen?
Aber sicher nicht.
Sondern?
Weiterleben verhindern, weil es alles sinnlos ist.
Dann hätten wir Sie ja nie gehört.
Ist auch keine Schade.
Viele musikalische Momente nie bekommen.
Vergessen Sie nicht, dass die Arithmetik ist ganz simpel. Bei Luigi Beethoven ist das Verfalldatum 300.000 Jahre.
Und bei Joseph Bulwer?
3 Monate nach dem Tod.
Das glaube ich nicht.
Was machen wir mit dem Chopin, Leute?
Den sagen wir jetzt an. Ich muss nur noch Verabschiedung machen und dann würde ich Sie bitten, die
so
letzte
ist
Musik.
Die Strategie.
Ja, ja, so ist die Strategie. Das war der Pianist Joseph Bulwer, heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Joseph Bulwer spielt zum Schluss der Sendung noch ein Stück von Frédéric Chopin. Und diese CD kommt auch an Weihnachten in die Läden. Herr Bulwer, bitte sagen Sie selbst, was Sie jetzt spielen werden.
Sorry, geben Sie uns noch ein paar Minuten. Wir werden hören Chopins Scherzo B-Moll, wo die Komposition einem viel auf der Virtuosität abverlangt. Und wenn ich es der RCA anvertraut habe, dann bedeutet es, dass ich mir sicher bin, dass die Wiedergabe der Musik, so wie ich die Musik begriffen habe, nicht behindert ist durch technische Indisposition. Mhm. Also ich habe es nur deswegen aufgenommen, weil, und das ist wirklich extrem schwer, die Sprünge, ähnlich wie die spanische Rhapsodie, dass es, ich hoffe, wieder so orthogonal gemeißelt ist, die virtuose Strecken. Und ich hoffe, dass wir haben ein besseres Instrument zur Verfügung als bei der spanischen Rhapsodie, dass auch der Klang der Kantilene, naja, in fact hätte ich es nicht unterschrieben, wenn es nicht so wäre. Ne?
Ja,
also ich hoffe, dass ich damit leben kann, was die Technik betrifft.
Vielen Dank, Joseph Bulwer.
Gerne, hat Spaß gemacht.